immer das Thema Gnade hört, ist mir als erstes die Stelle im Epheserbrief eingefallen. Daher wäre es wichtig, wenn wir unsere Bibel aufschlagen, wenn du sie heute nicht dabei hast, hier vorne gibt es noch welche, mehr als 10 Stück. Es ist wichtig, wenn wir am Anfang so gleich sagen, halte fest das Wort Gottes, und das sollen wir auch physisch festhalten, in den Händen halten, wir dürfen Gottes Wort in den Händen halten, man hört einfach aktiv dazu. Man lässt sich nicht einfach nur berieseln, sondern wenn man das Wort Gottes vor sich hat, hört man aktiv dazu. Ich möchte die Stelle vorlesen, Epheser Kapitel 2, die Verse 1 bis 10 aus der Neuen Genfer Übersetzung. Auch euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot, tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden, die euer früheres Leben bestimmten. Ihr hattet euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet und wart dem gefolgt, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht. Jenem Geist, der bis heute in denen am Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Wir alle haben früher so gelebt, wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiten und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. So wie wir uns unserem Wesen nach waren, hatten wir, genau wie alle anderen, nichts verdient als Gottes Zorn. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Christus Jesus verbunden sind. Bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist, seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr errettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Errettung also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sondern dass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Herr, danke für dein Wort. Danke, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass du in erster Linie durch dein Wort redest und für die Rede in unser Leben, bitte rede in unser Herz, das beten wir. In Jesu Namen. Amen. Viele Menschen fragen sich, warum tun Christen die Dinge, die sie tun? Oder kennst du Menschen aus deinem Umfeld, die sich fragen, warum machst du das? Warum gehst du am Sonntag hierher in Gottesdienst? Warum liest du in der Bibel, falls du das tust? Viele Menschen fragen sich das, es gibt aber auch dumme Dinge, die Christen tun, aber es geht nicht um die, sondern um die Dinge, die gut sind, wo man wachsen will. Warum tun die Christen Dinge? Das halten sich an die Gebote. Nächstenliebe ist auch so christlich, oder? Vielleicht, weil es in der Bibel steht, ja. Aber vielleicht ist auch ein Grund, warum sie gesegnet oder weil sie gesegnet sein wollen. Ja, wenn Christen diese Dinge tun, dann werden sie gesegnet. Ist es so? Das sagt das Evangelium nicht. Das ist nicht die christliche Botschaft. Wenn du diese Dinge tust, dann wirst du gesegnet. Also ich habe noch nichts in der Bibel gelesen, dass das so ist. Aus diesem Volk das. Die Religionen sagen das schon. Wenn du diese Dinge tust, wenn du gewisse Dinge tust, ja, du die Werke, du schimpfst nicht über den anderen, redest nicht schlecht hinterm Rücken und so weiter, dann wirst du vielleicht unter Umständen gesegnet. Aber der christliche Glaube sagt, wir können uns den Segen nicht verdienen. Es gibt eine Alternative. Und die Alternative ist in diesen 10 Versen im Epheserbrief aufgezeigt. Weil er darum schon gegangen ist, als Paulus diesen Brief geschrieben hat, an die Christen in Ephesus und Umgebung, die aus dem Heidentum zum christlichen Glauben gekommen sind. Also so ähnlich wie bei uns, wir waren ja nicht vorher Juden, sondern wir sind aus einer säkularisierten Gesellschaft zum christlichen Glauben gekommen. Und er sagt diesen Christen, schaut, was ihr geschenkt bekommen habt. Schaut, betrachtet einmal dieses Geschenk. Und ich möchte es auf dieser Seite betrachten. Dieses Geschenk, wenn du jetzt diese Verse liest oder ja, dieses Geschenk auspackst, was ist dir eigentlich geschenkt? Oder was kann dir noch geschenkt werden? Und dieses Schlüsselwort ist die Gnade. Es geht um diese Gnade. Das ist eigentlich dieser Ursprung unseres christlichen Glaubens, die Gnade. Und wir wollen uns heute drei Eigenschaften dieser Gnade anschauen, die Paulus hier erwähnt. Die erste Eigenschaft ist die unverdiente Gnade. Gnade und Verdienst ist eigentlich ein Widerspruch an sich, oder? Weil wenn du etwas verdient hast, dann ist ja keine Gnade mehr. Dann hast du ja dafür gearbeitet und du kriegst es zurecht. Aber Gnade ist immer unverdient. Die Verse 1 bis 3. Wir können uns Gottes Gnade nicht verdienen. Warum? Ganz einfach. Er ist zu heilig. Er ist absolut heilig und wir sind zu sündig. Wir sind absolut sündig, weil wir Menschen sind. Weil wir nicht Gott sind. Weil er Gott ist, ist er heilig und wir sind sündig. Warum unverdient? Wir müssen sehen, was wir nämlich waren. Und das steht in den Versen 1 bis 3. Was waren wir? Es steht hier in der Vergangenheitsform, wir waren Vers 1 tot. Wir waren tot. Tot warum? Wegen der Verfehlung und wegen der Sünde. Ein Mensch, der Gott nicht kennt, ist laut Bibel tot. Sitzen heute Tote unter uns? Das ist keine Frage. Aber es ist ein klarer Befund. Es ist ein ganz dezidierter Befund, eine harte Diagnose, geistlich tot. Ja, was macht man mit den Toten? Eingraben, verbrennen, bestenfalls noch einbalsamieren. Ja, das werden so berühmte Persönlichkeiten, die werden einbalsamiert und dann irgendwo ausgestellt. Naja, okay. Aber tot, hier bedeutet, von der Quelle des Lebens getrennt sein, abgeschnitten. Von diesem lebendigen Wasser abgeschnitten sein, ist eigentlich wirklich ein tragischer Befund. Und Paulus schreibt es hier, ihr wart tot, bevor ihr diese Gnade kennengelernt habt. Der zweite Befund, versklavt. Dieses Todsein ist gleichzeitig ein Versklavtsein, Vers 2 und 3. Hier steht, wir folgten der Welt. Ja? Das frühere Leben hat die Welt bestimmt. In der Elberfelder Übersetzung steht versklavt gemäß dem Fürsten der Macht der Luft. Ja, das ist Satan. Das ist der Herr der Welt. Ja? Dem ist man versklavt, wenn man Gott nicht kennt. Versklavt unserem selbstsüchtigen Gedankentum zum Beispiel. Man sagt zwar, wir sind frei, wir können eh tun, was wir wollen, aber in der Hand ist man versklavt. Versklavt durch den Druck der Gesellschaft. Ja, durch den Druck, ich muss alles haben, weil nur dann geht es mir gut. Ein Bekannter von mir ist jetzt in den Privatkonkurs geschlichtet, weil er immer glaubt hat, er muss alles Bessere haben, was sein Freund hat. Der hat jetzt ein neues Auto, also muss er sich ein noch teureres Auto kaufen. Versklavt von diesem Gedankengut, von diesem Denken, immer nur das Beste und das Teuerste haben zu wollen. Das kann tragisch enden. Und die dritte Diagnose, schuldig. Ganz klar, schuldig. steht auch in Vers 3 am Ende. Wir wissen uns von den Begierden unserer Natur leiten. Schuldig. Sündig. Von Geburt an. Ja, der Stempel ist drauf. Schuldig. Es gibt nichts, wie du aus diesem Sklaverei herauskommst. Das heißt, dieses Schuldigsein wird oft verharmlost, oder? Wir sind ja eh alle Sünder. Eh alle Sünder. Ja, was macht schon, wenn man halt wieder sündigt? Aber dieses Sündigen ist nicht nur das klassische Sündigen, was man so meint mit der Stücke Torte mehr essen, sondern das ist wirklich Sünde, dieses gegen Gott sein, bewusst oder unbewusst, rebellieren gegen Gott. Und das ist dann nicht schlimm, sagt man. Ja, aber Gott nimmt das sehr schlimm. Gott nimmt das wirklich tragisch und Gott tut das weh. Und die Folge ist Zorn Gottes. Die Folge ist, alle Menschen, weil sie komplett verkehrt leben, haben sich den Zorn Gottes verdient, weil sie leben, als wäre es Gott nicht. So wie sich Tote nicht selber lebendig machen können, ich habe noch keinen gesehen, der sie irgendwie selber lebendig gemacht hat. So können sie als Sklaven nicht selber frei kaufen oder selber befreien und Sündige nicht selber von der Sünde loskommen. Das geht einfach nicht. Das ist ein Widerspruch in sich. Wir können es nicht können, wir schaffen es nicht. Wir sind mit unserem Latein am Ende. Wenn da nicht dieses großartige Geschenk wäre, diese unverdiente Gnade. Also wir müssen sehen, wie sehr wir in Schlamassel stecken, ja, wie sehr wir in Dreck stecken, um zu sehen, wie großartig dieses unverdiente Geschenk ist, oder? Das da Paulus hervorstreicht. Genießt du diese Qualität? Hast du das schon in Anspruch genommen, diese Gnade? Unverdient. Da fällt mir der Geburtstag ein. Baby. Ja, heute. Wunderbar. Herzlichen Glückwunsch. Du bist sicher heute schon geschenkt worden, oder? Siehst du? Unverdient. Was können wir dafür, dass wir Geburtstag haben? Was kannst du dafür, dass du heute Geburtstag hast? Ja, du bist geschenkt worden. Und das ist auch etwas. Wir dürfen geschenkt sein von dieser unverdienten Gnade. Wir können nichts dafür, dass wir einen liebenden Gott haben. Er liebt uns, weil er uns geschaffen hat, in dieser Beziehung zu sein. In dieser Beziehung, er möchte mit uns eine Beziehung haben. Das ist der Grund, warum er uns geschaffen hat. Und wie gehst du mit dem Geschenk um? Wie gehst du mit diesem unverdienten Geschenk um? Du kannst nichts dafür tun, du kannst nur sagen, wow, danke. Du kannst jetzt im Gebet das sagen, danke Herr, dass das passiert ist, dass das Gnadengeschenk ich nur annehmen darf. Ein Geschenk ist nur dann wirksam, wenn du dich entscheidest, es anzunehmen. Wenn du es ablehnst, ist es unhöflich dem Geschenkgeber gegenüber. Das heißt, du kannst nur sagen, danke, es ist ein Geschenk, danke, kannst du annehmen. Unverdiente Gnade. Das heißt, wir müssen uns bewusst sein, was wir waren. Die zweite Eigenschaft, die rettende Gnade. Die Verse 4 bis 6. Und das schönste Wort hier ist im Vers 4, in meiner Elberfelder Übersetzung steht hier Gott aber. In der neuen Genfer steht doch. Und dieses göttliche Aber ist eigentlich das Größte, was es gibt. Dieses Aber. Es gibt immer ein Aber eigentlich. Ja, bei Gott gibt es ein Aber. Doch Gott ist böser, doch Gott ist gnädig, aber Gott ist hier, auch wenn es da noch so schlecht geht. Gottes Erbarmen, Gottes Gnade ist hier, Gott ist da in seiner Liebe. Hast du das heute schon gemerkt? Hast du das so gespürt, dass Gott gegenwärtig ist in seiner Liebe? Er ist der Gott der Liebe und in Jesus ist er für uns. In Jesus hat Gott gesagt, ich bin für dich. Ja, du bist mir nicht egal. Und wenn wir vergleichen, es ist großartig, wir brauchen hier nur vergleichen. Diese drei Eigenschaften von vorher, wir waren tot, wir waren versklavt, wir waren sündig. dem wird hier gegenübergestellt in Vers 4, Psalm Vers 4, was gibt uns Gott? Statt Zorn gibt er uns Gnade. Vers 5, statt Tod gibt er uns Leben, womit er uns geliebt hat und lebendig gemacht hat. Und in Vers 6, statt Sklaverei, gibt er uns ein neues Leben in Würde. Zusammen auferweckt vom Tod und am neuen Platz in der himmlischen Welt. Ist das eine großartige Perspektive? Im Gegensatz zu dieser Versklavung. Großartiger Vergleich, oder? Du brauchst den Rettungsring nur annehmen, den Gott dir hinwirft. Wie blöd muss man sein, um einen Rettungsring anzunehmen? Ja, wenn du im Meer schwimmst und dazu ertrinken brauchst und du wirst den Rettungsring hingeworfen und du nimmst ihn nicht an, außer blöd, nur blöd. Ja, aber Gott wirft ihn hin und wie viele Menschen sagen heute, ich brauche den Ring nicht. Ich komme so zurecht. Und Gott möchte, nimm ihn an. Es ist das Beste für dich. Es ist die einzige Rettung. Es gibt nichts, was du dazu tun kannst. Es gibt nichts Besseres. Das heißt, was bedeutet dieses rettende Element der Gnade für uns? Es bedeutet Dankbarkeit. Dankbarkeit. Wir können nur dankbar sein. Wie sagst du zu jemandem, der dich rettet? Danke, oder? Das Erste. Wozu habe ich das verdient? Danke. Geh mit diesem Dank durchs Leben. Mit dieser dankbaren Einstellung. Ja? Dankbarkeit kann vielleicht da wurzeln, wenn es diese gibt, der Bitterkeit unterdrücken und schauen, dass die absterben. Ja? Dankbarkeit ist ganz ein wichtiger Aspekt. Und seid dankbar für alles, jederzeit. Das ist das Um und Auf, was Gott da sagen möchte in dieser Gnade. Wer ist dein Herr? Wer ist unser Herr? Ist es dieser Retter, der diese rettende Gnade ausgießt? Wenn du sagst, ja, dieser Retter ist es, Halleluja. Lob ihn dafür. Wenn du nicht sicher weißt, ob es dieser Herr ist, dann lade ihn ein, in dein Leben zu kommen. Diesen Herrn der Gnade. Er hat Autorität über alles. Die ganze Schöpfung liegt ihm zu Füßen. Und er möchte Autorität in deinem Leben haben. Diese Freiheit kann man sich vorstellen, wenn diesen Platz in der Himmelswelt, wie hier beschrieben ist in Vers 6, stell dir vor, es käme der Postbote an deiner Haustür und bringt einen ganz schönen Elendsessel. Das ist ein ganz wunderschöner, und er sagt, der ist für dich reserviert im Himmel. Ja? Der ist schon dein Platz im Himmel. Dieser Elendsessel, den du den du nicht leisten kannst, der ist in Ewigkeit für dich reserviert. Oder vielleicht denkst du, ich bin nichts wert. Minderwertigkeitsgefühle plagen dich. Ich kann nicht so viel leisten. Dann sagt Gott, egal, du brauchst nichts leisten, stütz dich auf meine rettende Gnade. Und diese Gnade, die befriedigt alle Bedürfnisse. Gott hat diese Gnade bereit, auch heute, weil Jesus für dich gestorben ist, für dich persönlich. Und mit jedem Schlag, den die Nägel ihm in die Hände und Füße getrieben worden sind, hat er gesagt, das ist für dich. Das ist für dich. Jeder Tropfen Blut, der ist für dich weiß gewaschen. Es ist möglich, dass du jetzt mit Gott eine Beziehung haben kannst. Diese rettende Gnade, nimmst du das Geschenk an? Dann herzliche Einladung, diese rettende Gnade anzunehmen. Sünde zu bekennen, ist das, was es ist. Ja, eigentlich Ablehnung gegen diesen Schöpfer, gegen diesen Gott, der eine Beziehung mit dir haben will. Rettende Gnade. Unser dritter Aspekt, die Verse 7 bis 10, überreiche Gnade. Bis in alle Ewigkeit, Vers 7, will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist, seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Wenn du wissen willst, wie überreichend Gnade ist, schau auf Jesus. Schau auf Jesus am Kreuz, schau auf Jesus in den Evangelien, schau auf Jesus, wie es dir erzählt wird, umgegangen ist, schau auf Jesus, wie er heute handelt, wie er in deinem Leben schon gehandelt hat, ist es überreich. Zumindest reich. Ja? Und bei ihm ist es so überreich, dass es mehr als genug ist. Dass es richtig übersprudelt. Weil er hat einen Plan. Es ist ein Plan, also Gott, den wir folgen dürfen. Er hat einen Plan, weil er uns vollenden will. Er will, wenn er dich anschaut, sieht er, wow, schön, wenn du mir nachfolgst. Aber er sieht dich eigentlich schon perfekt, obwohl wir uns nicht perfekt sehen, weil wir sind in unserem Körper und wir sind nicht perfekt in keiner Weise, aber er sieht dich schon perfekt. Und du darfst an seiner Hand gehen und mit ihm den Plan verwirklichen, mit ihm weitergehen. Und diese großartige Fülle, der Gnade sichtbar werden lassen. Ja, wie wir es in Johannes Vers am Anfang gelesen haben, einander lieben, wie er uns geliebt hat. Das ist das Sichtbarwerden seiner Gnade. Oder einander vergeben, wie er uns vergeben hat, am Ende des Epheserbriefs, ist dann sozusagen die Zusammenfassung. Vergebt einander, wie er uns vergeben hat, in Jesus. Das kann die einzige Antwort sein, da gibt es nichts anderes. Und wenn wir uns das anschauen, können wir uns nur denken, wie kann dieser Gott so gnädig sein und uns mit dem Riesigen zu beschenken? Ja? Wir haben uns das nicht verdient. Wir können das nur annehmen und sagen, wow, es ist ein Gott, der gerne schenkt. Es ist ein Gott, der gerne gibt. Und das ist kein Gott, der nur, ja, jetzt habe ich es wieder geschafft, sie ein bisschen herunterzudrücken, ja, dass ich wieder zeigen kann. Aber nein, es ist der Gott der Gnade. Er will uns mit seiner Gnade in unserem Leben regieren. Er will, dass wir Denkmäler seiner Gnade sind. Ja, Denkmäler sind meistens eher so Statuen, die starr stehen, aber wir sind lebende Denkmäler. Wir sind Denkmäler, die am Arbeitsplatz dann von dieser Gnade Zeugnis geben, von dieser rettenden Gnade, von dieser überreichen Gnade, von dieser unverdienten Gnade. Dass wir hier ausstrahlen, ja, wie ein Stein, der ins Wasser geworfen wird, zieht Kreise. Und wenn wir diese Gnade in Anspruch genommen haben, zieht es auch Kreise. Menschen werden sich fragen, was ist da? Was ist da anders? Irgendwas ist da anders. Ist das schon mal so gegangen? Und wenn du dich an diese überreiche Gnade anschließt, dann hat es Auswirkungen, ja, dann hat es Auswirkungen in deinem Leben. Das heißt nicht, dass alles Palette ist, dass du keine Probleme mehr hast, dass dir immer nur super geht, das heißt es überhaupt nicht. Aber du hast das Leben, das Gott für dich geplant hat, nämlich die Gemeinschaft mit ihm. Du bist dazu bestimmt, wozu du berufen bist. Das ist wie wenn du eine Lampe nimmst und eine Lampe, wenn sie nicht angesteckt ist, ist sie eigentlich umsonst. Ja, dann leuchtet sie nicht. Erst wenn du sie in die Steckdose steckst und den Schalter betätigst, dann leuchtet sie. Dann ist sie eigentlich da, wofür sie geschaffen ist. Ja, ein Schraumkreis. Und die sie zum Leuchten bringt. Das heißt, die Lampe spiegelt dann wieder, dass Strom fließt. Und wenn du dich an diese rettende Gnade, an diese überreiche Gnade anschließt, dann darfst du widerspiegeln, dass Gott in dir regiert, dass Gott in dir Herr ist. Deshalb schließt dich an diese Gnade. Sei ein Widerspiegler dieser Gnade, nimm sie in Anspruch. Und was ist die Folge? Nicht zurückkehren, sondern, das steht hier, denn Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Das heißt, diese Werke, die dann kommen, wenn wir jetzt zum Schluss lesen, die sind nicht, damit wir diese Gnade empfangen, sondern weil wir diese Gnade empfangen haben. Die Werke sind eigentlich vorher schon da, aber wir dürfen sie widerspiegeln, weil uns Gott gnädig ist. Du bist geschenkt mit mindestens einer Gnadengabe. Mit mindestens einer Gabe, mit der du diese Gnade widerspiegeln kannst. Darfst, sollst, wirst. Und Gott hat dich dazu berufen. Lässt du dich verwenden als Werkzeug dieser Gnade? Ist eigentlich großartig, oder? Von diesem Schöpfer Gott, von diesem, der alles in seiner Macht hält, der alle Rädchen zusammenhält, ein Werkzeug zu sein. Wow, ein Riesenprivileg. Lobst du Gott dafür? Und lassen wir uns verwenden. Und das sind diese Werke, von denen hier steht. Diese Werke als Dank, ja, und als Dank, dass ich meine Gabe einsetzen darf, die Gott mir, dir, und hier sitzen auf jedem Sessel, wo hier jemand sitzt, sitzt mindestens eine Gabe, die Gnade widerspiegeln kann. Und das ist großartig. Und im Endeffekt geht es darum, diese Herrlichkeit wieder zu spiegeln. Gott hat uns ja als sein Ebenbild geschaffen und er möchte, dass wir diese Herrlichkeit widerspiegeln. Glaubst du das? Glaubst du, dass er dich so segnen will? Und so kann er dich segnen, so wird er dich segnen. Weil wenn du das widerspiegelst, dann wirst du automatisch ein Segen sein und wirst Segen erleben. In dem, was du machst, in dem, was du bist, in dem, was du tust. Lass mal das davon wirken. Diese unverdiente Gnade, was wir vorher waren, tot, das Glas, sündig, Rettung hat eintreten müssen. Jesus ist gekommen, um diese rettende Gnade bildhaft zu machen. Und im Endeffekt ist die Gnade überreich. Sie wird niemals versiegen. Aber wenn es noch so trocken ist, wird der Brunnen nicht leer sein. Gott, es wird immer, immer übergehen, diese Gnade. Erwartest du das heute? Erwartest du das diese Woche? Sind wir aufmerksam? Sind wir gespannt, was passiert, wenn du die Gnade widerspiegelst, die Gott dir erwiesen hat? Vater, wir danken dir für diese überwältigende Gnade, die du uns geschenkt hast. Wir danken dir durch Jesus Christus, den du Mensch werden hast lassen. Und der für uns gestorben ist, der uns gerettet hat, der uns den Rettungsring hingeworfen hat. Danke für diese unverdiente Gnade, für die rettende Gnade. Und danke, dass sie überreich ist, auch heute. Und hilf uns, das wirklich anzunehmen, im Alltag anzunehmen, jeden Tag dankbar zu sein und sie widerspiegeln, indem wir uns einsetzen mit dem, was du uns gegeben hast, mit dem, was du uns geschenkt hast. Danke, dass du ein Gott bist, der gerne gibt und der uns überreich beschenkt. Wir preisen dich dafür, Herr. Amen.